HR Info. Netzwelt.
Wie in jedem Jahr hat Apple nun auch jetzt wieder ein neues iPhone vorgestellt. Parallel werfen Dutzende Smartphone-Hersteller ihre Android- oder Windows-Geräte auf den Markt. Und das, während allein in deutschen Haushalten 124 Millionen ungenutzte Handys in den Schubladen rumliegen. Wir haben mal geglaubt, die Digitalisierung und ihre Produkte könnten dabei helfen, den Klimawandel aufzuhalten. Aber ist das noch so? Oder sind die großen Tech-Player mittlerweile zum Brandbeschleuniger in Sachen Klimawandel geworden? Darüber sprechen wir jetzt in der hr-info-Netzwelt, unter anderem mit Google und Facebook. Ich bin Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Haben Sie heute schon Ihr Smartphone in der Hand gehabt? Bestimmt, oder? Nachrichten beantwortet, bei Google Suchanfragen gestellt oder nach dem aktuellen Wetter geschaut. Für jede dieser kleinen Internetanwendungen kommen nicht nur unsere kleinen Geräte zum Einsatz, sondern ganze Hochleistungsrechner, die in Rechenzentren stehen und dort die Daten zwischen den Servern und unseren Smartphones austauschen. Die aber verbrauchen riesige Mengen an Strom, auch weil sie unter großem Energieaufwand gekühlt werden müssen. Seit der Corona-Pandemie steigt dieser Energiebedarf weltweit noch weiter an. Tech-Konzerne und Rechenzentren schreiben Rekordzahlen. Thomas King, CTO, also Chief Technology Officer beim größten Internetknoten der Welt, DKIX, in Frankfurt hat mir erklärt, wie viel Strom sein Rechenzentrum jedes Jahr verbraucht.
Also grob übersetzt bedeutet es, dass da wird so viel Energie gezogen wie für eine, ja, wie für eine mittelgroße Stadt. Also im Jahresverbrauch, was eine Stadt an Strom verbraucht, ja, weil jeder Bewohner braucht ja Strom, wenn er irgendwie Licht anmacht und Computer benutzt. Und so ist es hier auch, das ist etwa vergleichbar mit einer mittelgroßen Stadt.
Wissenschaftler schätzen, dass der CO2-Fußabdruck der IT-Branche in den vergangenen Jahren größer war als der Luftfahrtindustrie. Das zeigt die Studie eines französischen Thinktanks, The Shift Project. Das Statistische Bundesamt hat errechnet, wie rasant der Internetverkehr ansteigt. Allein von 2014 bis heute ging der von 40 Millionen Terabyte auf rund 180 Millionen Terabyte hoch. Seit dem Ausbruch des Coronavirus spielt die Nutzung digitaler Angebote natürlich eine noch größere Rolle und das natürlich mit entsprechend höherem Energieaufwand. Große IT-Konzerne haben erkannt, dass sie diese Strukturen aufbrechen müssen. Sie planen Maßnahmen, um den Treibhauseffekt durch CO2 aufzuhalten. Sie verkünden, bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral zu arbeiten, sprich kein CO2 mehr zu produzieren mit den Diensten, die sie anbieten. Das fängt bei den hauseigenen Rechenzentren an, wo sie die Daten lagern. Da sieht sich Google bereits jetzt als Vorreiter. Das hat mir sein Pressesprecher Ralf Bremer erzählt.
Da sind die Google-Rechenzentren bereits heute, kann man glaube ich sagen, an der Weltspitze. Im Schnitt sind unsere Rechenzentren 50% effizienter als der Branchenschnitt.
Der Konzern will es schaffen, in 10 Jahren so zu arbeiten, dass dabei keine Emissionen mehr entstehen. Und das an allen Standorten. Dafür will Google Strom sparen, indem die Server in den Rechenzentren weniger gekühlt werden sollen, als in den klassischen Rechenzentren wie auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt.
Das bedeutet, dass in den Rechenzentren recht hohe Temperaturen herrschen. Da werden dann also im Zweifelsfall unsere Mitarbeiter einfach aufgefordert, lieber in kurzen Hosen sozusagen in der Arbeit zu erscheinen und entsprechend zu arbeiten, um eben die höhere Wärme im Betrieb auszuhalten, weil das natürlich dann am Ende wieder Energie spart.
Außerdem setze Google auf erneuerbare Energien. Sonne und Wind sollen die Stromversorgung in den Rechenzentren sicherstellen. Deshalb hat der Konzern modernste Technik im Einsatz, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu ermitteln, wann es am sinnvollsten ist, bestimmte Serveraufgaben zu erledigen und wann dafür welche erneuerbaren Energien eingesetzt werden. Etwa für Routineaufgaben, die nicht zeitgebunden sind. Zum Beispiel, wenn Sicherungskopien unserer Nutzerdaten angelegt werden. Also Aufgaben, die die Rechner dann erledigen können, wenn die Energie auch zur Verfügung steht.
Sprich ganz konkret, bestimmte Rechenprozesse werden in die Mittagszeit verlagert, weil dort eben die Sonne an bestimmten Standorten sehr stark scheint, damit ein Überschuss an Solarenergie zur Verfügung steht. Andere Prozesse werden dann eher in Stunden verlagert, wo eben mehr Wind weht und eben nicht durchgeführt zu den Tageszeiten, an denen eben keine erneuerbare Energie zur Verfügung steht.
Und dieser Mix soll am Ende dann eine höhere Effizienz bringen, sagt Ralf Bremer. Auf den Nachhaltigkeitszug ist auch der Facebook-Konzern aufgesprungen. Auch sie wollen künftig kein CO2 mehr produzieren. Das soll für die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens gelten, also auch für Zulieferer und Geschäftsreisen. Facebook möchte seine weltweiten Tätigkeiten zu 100% durch erneuerbare Energien abdecken. Dafür haben auch sie nachhaltige Rechenzentren im Einsatz, sagt Unternehmenssprecherin Eva-Maria Kirschsieper.
Wir haben ein Rechenzentrum in Odense beispielsweise in Dänemark, welches so konzipiert worden ist, dass die Wärme, die im Prozess der Datenverarbeitung entsteht, dass die genutzt werden kann, um umliegende, ich glaube es waren 6.800 Haushalte in der Umgebung mit Energie zu versorgen. Das ist also ein sehr wichtiger Weg, um auf die Art und Weise die Rechenzentren sehr energieeffizient zu machen.
Sie sagt, einzelne Nutzer würden auf Facebook innerhalb eines Jahres gerade einmal einen Fußabdruck, also Energiebedarf, verursachen, der der Herstellung einer Tasse Kaffee gleicht. Mit allen Aktivitäten, die er oder sie in einem Jahr auf Facebook unternehmen würden. Also zum Beispiel Fotos liken, selber Posts erstellen oder sich täglich durch Facebook zu scrollen.
Das ist also ein sehr, sehr geringer CO2-Abdruck, den man hinterlässt, wenn man Facebook nutzt und einsetzt. Und zwar aufgrund der Maßnahmen, die wir ergreifen, um möglichst energieeffizient zu sein.
Und um die eigenen Emissionen, die Facebook verursacht, auf Null zu drücken, sagt Eva-Maria Kirschsieper. Klingt gut, oder? Tatsächlich verursacht eine Tasse Kaffee aber bis zu 100 Gramm CO2. Außerdem würde es bei der einen Tasse Kaffee am Ende nicht bleiben, wenn wir Facebook aufrufen, sagt Andreas Winter. Er ist Professor für Softwaretechnik an der Universität Oldenburg. Für ihn ist die Rechnung von Facebook eine Milchmädchenrechnung. Denn bis wir alles geladen haben, kommen am Ende viele Tassen zum Einsatz.
Ja, vielleicht eine Tasse bei Facebook, aber auch noch eine Tasse bei mir zu Hause. Dann mache ich das auf einem ganz großen Bildschirm, der vielleicht noch ein bisschen mehr Energie braucht. Dann noch ein paar Tassen auf meinem Router, dann noch ein paar Tassen auf den Schaltrechnern irgendwo dazwischen. Auf dem Schaltrechner, der gerade die Daten von Facebook irgendwo nochmal über die USA schickt und dann wieder nach Europa schickt. Da gibt es ja wahrscheinlich eben noch ein paar mehr Rechner dazwischen, die die Daten weiterleiten, übermitteln.
In Berlin sitzt Bernhard Pötter. Er ist Redakteur für Wirtschaft und Umwelt bei der Tageszeitung Taz und er ist Buchautor. Er hat vor wenigen Tagen sein neues Buch veröffentlicht, Die grüne Null. Darin hat er sich angeschaut, wie wir die gesteckten Klimaziele erreichen können, also sprich Klimaneutralität bis zum Jahr 2045. Ich habe mich virtuell zu ihm geschaltet und ihn gefragt, was er denn bei seinen Recherchen herausfinden konnte. Sind die Tech-Konzerne und sind deren digitalen Anwendungen jetzt eine Unterstützung, um den Klimawandel aufzuhalten und die gesteckten Klimaziele zu erreichen? Oder treiben sie den Klimawandel noch weiter voran?
Ja, das ist eben genau das Problem, dass man nur sagen muss, es kommt drauf an. Also sicherlich ist die Digitalisierung eine der Vorbedingungen, dass wir überhaupt zum Thema Klimawende vorankommen können. Also man muss ganz klar sehen, dass ohne Digitalisierung viele Sachen eigentlich gar nicht machbar wären. Also es gibt alleine, wenn man sieht, die Rechenmodelle, auf denen wir zum Beispiel Klimamodelle rechnen, das hat natürlich mit der Zunahme der Rechenleistung bei den Computern wahnsinnig verbessert worden. Aber auch so eine Sachen wie ein neues Energiesystem, eine Verbindung von dezentralen Energiequellen, also von Solar- und Windenergie, das richtig zu managen, ist ohne die Digitalisierung nicht machbar. Eine neue Art von Mobilität ist ohne Digitalisierung nicht machbar. Und auch sowas wie Smart Buildings, also bessere Gebäude, da braucht man sehr viel und sehr gute Digitalisierung. Ein anderes Beispiel für die gute Seite der Digitalisierung oder die grüne Seite der Digitalisierung ist natürlich auch sowas wie Smart Buildings, also das genaue Abstimmen von Heizen und Kühlen von Gebäuden auf zum Beispiel Außentemperaturen oder auf das, was Menschen in Gebäuden an Energie erzeugen oder verbrauchen. Also all das sind Beispiele dafür, wo schon jetzt und vor allem in der Zukunft die Digitalisierung sehr viel helfen kann, dass wir Energie und Rohstoffe viel effizienter nutzen und dadurch die Emissionen senken.
Aber es ist nicht alles grün, was glänzt sozusagen. Dem kann man entgegensetzen, dass eben die Digitalisierung auch ein Brandbeschleuniger ist für den Klimawandel, so wie Sie es eben auch schon erwähnt haben. Was sind denn da Beispiele, wo wir jetzt schon erkennen können, okay, da kann Digitalisierung wirklich die Verschwendung von Energien quasi vorantreiben?
Naja, das eine ist natürlich, dass Digitalisierung die Stromverbräuche erhöht. Und da ist die Frage, wo kommt der Strom her natürlich? Solange wie der Strom nicht 100% grün ist, ist mehr Strom, führt mehr Strom auch immer zu mehr Emissionen. Das wird sich über lang oder kurz regeln, weil der Strom grün wird, dann ist dieses Problem dann irgendwann gelöst. Aber es gibt immer noch das Problem bei der Frage, welche Art von Tätigkeiten über die Digitalisierung angeregt werden. Also wenn es zum Beispiel eine Art von Verbrauch ist, also wenn es zum Beispiel die Bestellung von Gütern ist, die dann über die Straße transportiert werden, dann kann das durchaus dazu führen, dass, weil einfach mehr Verkehr erzeugt wird, zum Beispiel, und auch mehr produziert wird, wenn man daran denkt, dass Leute sich drei Paar Schuhe kommen lassen, um sie auszuprobieren und dann zwei wieder zurückschicken im Zweifel. Also solche Sachen, also die Frage, was für ein Konsummodell unterstützt die Digitalisierung und befeuert sie? Und dann gibt es auch die Frage, eine alte Debatte, auch in der Wissenschaft und überhaupt, ist die Frage des sogenannten Rebounds. Also das heißt, wenn wir auch über die Digitalisierung zum Beispiel Energie oder Rohstoffe einsparen, was ja einerseits sehr schön ist, also wenn wir effizienter werden dabei, dann ist die Frage, was machen wir mit dem, was wir eingespart haben? Also wenn wir also auch einen Motor fahren, der weniger verbraucht und dadurch mehr fahren, dann nützt uns das im Endeffekt nichts. Und das könnte bei der Digitalisierung auch ein Problem sein, wenn wir die Energie oder die Rohstoffe, die wir einsparen über die Digitalisierung, wenn wir die nicht tatsächlich sparen, sondern an anderer Stelle wieder ausgeben, zum Beispiel durch eben erhöhten Konsum, dann bringt das halt nichts.
Große Tech-Konzerne rühmen sich ja damit, dass sie immer grüner und nachhaltiger werden und auch werden wollen. Also Google, Facebook sprechen davon, dass sie bald klimaneutral agieren möchten. Ist das eine Wende, auf die wir uns verlassen können, oder wird hier am Ende Greenwashing betrieben?
Da muss man sehr genau hingucken, ob es Greenwashing ist. Es ist ja erstmal zu begrüßen, dass die gerade die Tech-Konzerne gemerkt haben, wir haben da ein Problem und wir müssen das angehen. Und viele gehen das ja auch tatsächlich ordentlich an. Also sie sagen, wir stellen unsere Emissionen auf Null und teilweise Google zum Beispiel sagt ja auch, wir stellen die Emissionen, die wir in der Vergangenheit hatten, seit wir überhaupt gegründet wurden, auf Null, also nachträglich. Was natürlich immer nur eine Kompensationsmaßnahme ist und die Emissionen leider nicht wirklich aus der Vergangenheit eliminieren kann. Also das ist erstmal ein guter Ansatz und gut, dass die Konzerne das begriffen haben und da auch dran arbeiten. Man muss dann aber auch sehen, was ich eben sagte. Also wenn die Konzerne mit ihren Geschäftsmodellen tatsächlich so eine Art von Wirtschaften befeuern oder gerade erst möglich machen, die im Endeffekt zu höheren Emissionen führen, dann wird es natürlich schwierig, weil dann müssten die Tech-Konzerne eigentlich sagen, unsere Art des Geschäftsmodells ist eins, was auf Dauer nicht nachhaltig und durchhaltbar ist. Und ob sie bereit sind, daran was zu ändern, zum Beispiel ihre Suchfunktion zu ändern oder ihre Angebote an Kunden zu ändern, da entscheidet sich, glaube ich, ob das tatsächlich ein weiteres Problem wird oder ob sie ein Teil der Lösung sind.
Es ist ja so, dass die großen Tech-Player immer wieder davon reden, dass sie die Rechenzentren nachhaltiger gestalten wollen, also die Rechenzentren, wo viel Strom benötigt wird, dass sie einerseits die Abwärme weiter sinnvoll nutzen wollen, andererseits den Strom für die Kühlung zum Beispiel aus erneuerbaren Energien beziehen. Ist es damit getan, also auf die Rechenzentren zu schauen? War es das dann, um nachhaltiger zu werden?
Das ist erstmal ein großer Schritt. Und das ist sehr zu begrüßen und das ist natürlich ein großer Teil des direkten Energieverbrauchs und des CO2-Ausstoßes, den die Konzerne zu verantworten haben. Also wenn, wie auch die in Europa inzwischen, wie es sozusagen die Regel wird, dass bis 2030 die Rechenzentren alle klimaneutral mit klimaneutralem Strom betrieben werden, dann ist das natürlich ein großer Schritt und sehr gut. Aber man muss eben sagen, auch wenn die Art und Weise dessen, was mit der Digitalisierung getan wird, dazu führt, dass da hinten raus mehr Emissionen entstehen und mehr Ressourcenverbrauch ist, dann ist damit eben nicht getan. Und diese Art und Weise expandiert ja. Gerade wir haben gerade in der Pandemie gesehen, wie so mal zum Beispiel Lieferdienste für alles Mögliche expandiert haben. Dann ist das tatsächlich ein Problem. Und es gibt ja diese Überlegungen zu sagen, die Tech-Konzerne sollten darauf achten, auch in ihren Angeboten, also nicht nur in dem, wie sie den Strom erzeugen, den sie verbrauchen, sondern auch in dem, was sie ihren Kunden bieten, ob sie da nicht Beiträge leisten könnten oder müssten zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Also zu sagen, wenn ich google, ich will mir eine Jeans kaufen, wenn ich das irgendwo im Netz suche, dass mir dann möglicherweise der Algorithmus nicht einfach irgendeine Jeans anbietet, sondern oben auf die Liste vielleicht die nachhaltigste, die am besten mit am wenigsten Umweltbelastung produziert wurde. Also das ist so eine Idee, das greift dann natürlich weit in den Algorithmus und dessen und in das ein, was die Konzerne machen. Aber das wäre ein großer Schritt, auch tatsächlich was zu ändern.
Gibt es noch andere Beispiele, wo Sie sagen, das müssten eigentlich die Tech-Konzerne auch in ihre Hausaufgaben mit aufnehmen, dass sie eben nachhaltiger werden? Also jetzt mal davon abgesehen, dass sie nachhaltige Produkte dann bewerben. Was müssten die eigentlich noch tun, damit am Ende wirklich wir auf eine grüne Null hinsteuern?
Was man von ihnen sicher verlangen kann, auch jetzt schon, ist, dass sie ihr politisches Gewicht einsetzen und ihr wirtschaftliches Gewicht, ihre Lobbyarbeit, die sie ja auch sehr stark betreiben, wenn es um ihre anderen Interessen geht, um eben zum Beispiel zu sagen, zum Beispiel eine Bundesregierung oder auf der EU-Ebene oder weltweit, denn da sind sie ja sehr voran, sich einzusetzen für deutlichen Klimaschutz. Also Schritte, mehr Erneuerbare, Ausstieg aus den Fossilen, Einstieg, massiven Einstieg in Erneuerbare, in nachhaltige Techniken, in Effizienz. Denn wenn man sieht, dass sich gerade die großen Tech-Konzerne, gerade Google, Amazon, Facebook, dass sie sich ja verstehen als Global Players und sich auch davon leben und ihr Berufsmodell, ihr Geschäftsmodell darauf ausgerichtet ist, sozusagen eine Global Community zu bedienen. Warum dann nicht sozusagen die Lobbyarbeit und die Lobbypower, die sie haben, nutzen, um zu sagen, Leute, wir haben da echt ein Problem und ihr müsst da alle voranmachen, wir helfen da mit, aber ihr habt auch eine politische Verantwortung.
Wie fühlt es sich denn für Sie an, wenn jetzt zum Beispiel, wie jetzt kürzlich erst, Apple wieder ein neues iPhone auf den Markt bringt oder andere Produkte oder andere Anbieter neue Handys auf den Markt bringen? Wenn man sich die Zahlen anschaut, in deutschen Haushalten allein wabern 124 Millionen Handys. Wie fühlt sich das für Sie an nach Ihren Erkenntnissen, wenn wieder neue High-End-Produkte veröffentlicht werden mit noch besseren Leistungen? Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich mit der Nachhaltigkeit von Digitalisierung auseinandersetzt?
Ja, einerseits ist es natürlich schön, immer neue und immer bessere und schnellere Endgeräte zur Verfügung zu haben. Also gerade wir als Journalisten sind ja oft darauf angewiesen, dass wir mit den modernen Techniken gut zusammen, dass wir die gut nutzen können. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist eben Teil dieses wahnsinnigen Überkonsums, dass in so enger Taktung neue Geräte auf den Markt kommen, die ja auch wahnsinnig ressourcenverbrauchend sind, also gerade in der Herstellung, gerade wenn man an die ganzen also Handys, aber auch andere Tablets und so weiter denkt, dass da so schnelle Innovationszyklen sind, macht mich immer fassungslos, als jemand, der jetzt seit Jahren ein Handy benutzt, was was refurbished ist, was dann irgendwann mal neu gemacht wurde. Mich macht das immer ein bisschen sprachlos und ich denke mir, dass auch da die Tech-Konzerne durchaus eine Verantwortung hätten, zumindest finde ich für Leute wie mich zum Beispiel, Alternativen anzubieten und zu sagen, hier bekommst du zum Beispiel ein Telefon, mit dem du 10 Jahre telefonieren kannst oder dass du 10 Jahre bedienen kannst und nicht nur 1 oder 2. Also ich finde, in vielen Bereichen würde ich mir wünschen, dass sie zumindest eine Linie auflegen und sie auch bewerben, die sagt, wir brauchen nicht dauernd irgendwie das Allerneueste, sondern uns reicht es für mehrere Jahre, mit dem zufrieden zu sein, was wir haben. Ich glaube, das wäre bei vielen Leuten, wäre das, glaube ich, auch ein Geschäftsmodell, die da auch durchaus mehr für zahlen würden, glaube ich.
Aber ist es dann nicht so, dass es ein ökonomischer Einbruch ist, den man nicht gehen möchte?
Ja, das müssten dann jeweils die Unternehmen selber sehen. Warum soll es ein Problem sein, sozusagen anzubieten, erstens längerlebige Geräte, die dann meinetwegen auch teurer sein können, aber auch Services anzubieten, um zu reparieren oder zu updaten oder die Akkus neu zu machen. Da kann man sicherlich auch mit Geld verdienen. Also ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das hat einfach diese Ex-und-Hop-Mentalität hat was damit zu tun, dass sich darauf alle versteift haben. Aber ich glaube, es gibt zumindest für einen Teil der Kunden und Kundinnen, also nicht für alle, aber ich glaube, für einen Teil wäre das durchaus attraktiv zu sagen, ich habe hier ein Handy, Und wenn da der Akku schwach wird oder wenn irgendwas kaputt ist oder nicht mehr funktioniert, dann gehe ich da zum Hersteller und bekomme die Garantie, dass ich noch ein paar Jahre damit arbeiten kann.
Das hat mir Bernhard Pötter gesagt, Buchautor und Redakteur für Wirtschaft und Umwelt. Während Apple sein neues iPhone präsentiert und Facebook, Google und andere Tech-Konzerne wie Amazon ihre neuen Klimaziele bewerben, sitzt Heike Brugger in ihrem Büro am Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Dort analysiert sie seit Jahren, wie Digitalunternehmen mit grünen Themen voranschreiten und sich damit erheblich von anderen Branchen abheben.
Da haben die Unternehmen unterschiedliche Ansätze. Manche wie Google beispielsweise kaufen relativ viel dazu. Amazon ist richtig auch ins Installieren von eigenen Windparks eingestiegen. Aber die Marschrichtung ist bei allen Unternehmen die gleiche. Und im Vergleich zu anderen Unternehmen, zu anderen Branchen und anderen Bereichen sind diese Digitalunternehmen schon auch weit vorangeschritten. Also die Ziele, die sich stecken, die sind jetzt schon überdurchschnittlich oder deutlich früher, wie wir das in anderen Branchen sehen.
Für Heike Brugger ist das die richtige Richtung, die Tech-Unternehmen einschlagen. Sie integrieren das Thema Nachhaltigkeit prominent in ihren Arbeitsalltag und sehen es als Teil der Firmen-DNA an. Auch wenn es ihnen dabei viel ums Image und um die Werbung geht, aber die IT-Konzerne würden damit eine wichtige Vorreiterrolle einnehmen.
Die Unternehmen können damit auch, wie in vielen anderen Bereichen, wirklich als Digitalunternehmen Wegbereiter sein und voranschreiten. Es kann aber nur ein erster Schritt sein, sozusagen, den die Unternehmen hier sich mit den Zielen setzen.
Das heißt, auf diese ersten Schritte müssen weitere folgen und die Schritte müssen überprüfbar sein. Aber können die Tech-Unternehmen mit ihren Maßnahmen den enormen Stromverbrauch und Bedarf, der durch die Digitalisierung entsteht, aufhalten? Die Innovationsforscherin Heike Brugger ist skeptisch. Zwar sind die Maßnahmen durchdacht, aber die Tech-Unternehmen klammern immer wieder einen entscheidenden Punkt aus, dass ihr Energiebedarf trotzdem immer weiter steigt, auch wenn sie dafür erneuerbare Energien verwenden wollen. Diese Rechnung geht aber nicht auf, denn der Energiebedarf ist insgesamt zu groß.
Wir sehen insgesamt, dass wir deutlich weniger Energie verbrauchen müssen in Europa, in Deutschland, weltweit, damit wir alles, was wir dann noch an Energiebedarf haben, dass wir das über erneuerbare Energien abdecken können. Und diese Energiebedarfssenkung, die sparen die Unternehmen eben komplett aus. Also sie sagen zwar, wir decken alles über 100% erneuerbare Energien ab einem bestimmten Zeitpunkt. Wir sind treibhausgasneutral ab einem bestimmten Zeitpunkt. Aber sie sagen nicht, wir setzen uns bestimmte Ziele, wie unser Energiebedarf zumindest nicht weiter wächst oder sogar sinkt.
Das aber thematisieren weder Google noch Facebook noch Amazon oder andere große Digitalunternehmen. Wohl aus dem einfachen Grund heraus, weil sie als Unternehmen immer weiter wachsen wollen. Und damit wächst dann eben auch der Energiebedarf. Für Heike Brugger deckt das ein entscheidendes Dilemma auf. Wie können wir eine Antwort auf die Frage bekommen, wie wir zu einem sinkenden Energiebedarf in der digitalen Welt kommen? Heike Brugger, die Energiepolitik und Energiemärkte analysiert, wünscht sich von den Unternehmen einen besseren Blick auf das ganze System, in dem wir leben.
Also zu sagen, es reicht eben nicht, wenn wir alles über erneuerbare Energien abdecken, denn auch die erneuerbaren Energien sind endlich sozusagen. Wir haben nur einen bestimmten Bereich, den wir für Windräder ausweisen können. Es ist ja toll, dass Amazon jetzt zu den größten Windparkbesitzern gehört. Aber langfristig eben brauchen wir die Energie an anderer Stelle, wenn wir unser ganzes System treibhausgasneutral hinkriegen wollen und nicht nur die Digitalisierungsbranche.
Sagt Heike Brugger vom Fraunhofer Institut. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir erfahren haben. Dass die großen Tech-Unternehmen wie Facebook, Google, Amazon und Co. sich hohe Klimaziele stecken, um CO2-neutral zu agieren, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Für viele andere Branchen sind sie damit bereits Vorbild. Allerdings reicht es nicht aus, nur werbewirksam auf erneuerbare Energien umzusteigen und gleichzeitig immer mehr Produkte und Digitalanwendungen auf den Markt zu werfen. Die Konzerne müssen ein Bewusstsein dafür aufbauen, wie sie ihren Energiebedarf generell senken können und auch den Massenkonsum eher zu beschränken, als ihn immer weiter voranzutreiben. Doch das wird noch ein weiter Weg werden. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD-Audiothek. Ich bin Juli Rutsch. Schön, dass Sie mit dabei waren.